Sie sagte dann einen Satz zu mir, das Pferd hätte es nicht besser treffen können, als dich zu treffen. Und das ging durch Mark und Bein.
Herzlich willkommen zur 16. Folge von Hufspuren im Licht, wenn Pferde ihren letzten Weg gehen. Mein Name ist Stefanie Hegmann-Zehli und ich spreche hier mit Menschen, die ihr Pferd loslassen mussten. Ihre Geschichten sollen anderen Pferdemenschen Mut machen, denn eins steht fest. Irgendwann kommt der Tag, an dem wir uns von unserem Pferd verabschieden müssen. Somit geht es in diesem Podcast darum, dass Liebe und Vertrauen stärker sind als die Angst vor diesem letzten Moment. Und du wirst deutlich spüren, dass die tiefe Verbindung zwischen Pferd und Mensch weit über diesen letzten Weg hinausgeht. Heute hört ihr die Geschichte von Nicole Wagner und ihrer Stute Yara. 17 Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Sie lernten miteinander, wuchsen miteinander auf und teilten unzählige Erinnerungen. Als Yara am Weihnachtsabend 2023 verstarb, veränderte sich für Nicole vieles, auch Weihnachten überhaupt. Wie Nicole die gemeinsame Zeit mit Yara erlebt hat, was diese besondere Stute ihr geschenkt hat und wie sie ihren Abschied erlebt hat, erzählt sie uns jetzt selbst. Liebe Nicole, herzlich willkommen hier in deiner Folge von Hufspuren im Licht, wenn Pferde ihren letzten Weg gehen.
Vielen Dank. Hallo.
Ich freue mich ja sehr, dass du da bist. Magst du dich der Zuhörerin, dem Zuhörer direkt vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin die Nicole Wagner. Ich komme aus dem Bayerischen Wald und lebe hier mit meiner Familie, meinem Mann und meiner Mutter auf unserem kleinen eigenen Traum, also unserem eigenen kleinen Hof am Waldrand. Und ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht so zu sagen.
Mein Pferd. Wir sprechen ja jetzt über deine Stute Yara. Wenn wir jetzt als Zuhörer unsere Augen schließen, welches Bild soll dann entstehen? Wie sah sie aus? Und wie würdest du ihren Charakter in ein paar kurzen Worten beschreiben?
Also, die Yara war eine Fuchsstute und ich habe immer gesagt, sie hat die Mähne und den Schweif in verschiedenen Nussschalfarbtönen. Ihre Ausstrahlung war unglaublich charakterstark. Sie hatte so eine Ausstrahlung wie so eine große Beschützerin, die die Flügel um dich legt und du hast dich zu Hause gefühlt. Also ich glaube, so kann man die Yara ganz gut beschreiben.
Wie alt ist Yara geworden?
Die Yara ist 22,5 Jahre geworden. Genau.
Wie war deine erste Begegnung mit Yara? 2006 hast du mir erzählt. Da warst du noch so 13, 14.
Genau.
Nimm uns mal mit zu diesem Moment.
Also die Yara stand an dem Reitstall. Ich habe da gemistet. Ich war da in den Sommerferien eigentlich jeden Tag. Die Stute war sehr unnahbar in der Herde. Das war das einzige Pferd in dem Schulbetrieb, das einen zu einem nicht gleich rannte und den Kontakt gesucht hat, sondern mehr so auf Abstand gegangen ist und die Beobachterin war. Ich wusste, dass die als Verkaufspferd da stand, hatte aber überhaupt keine Berührungspunkte mit ihr, weil ich da ja bloß ausgeholfen habe und die war eigentlich ganz weit weg von mir. Wenn ich in den Reitstunden zugeguckt habe, habe ich das Pferd immer gesehen, der Mensch steigt auf, das Pferd geht rückwärts, es stampft mit einem Hinterbein und geht in die Luft. Das hat mir schon sehr großen Respekt verschafft, muss ich sagen. Und irgendwie, ich weiß auch gar nicht genau, wie das lief, aber eines Tages fuhr meine Reitlehrerin zu irgendeinem Reitabzeichen, kurbelte noch das Fenster runter, bevor sie losfuhr und sagte zu mir, du, die Yara hat sich verletzt. Dann habe ich sie ganz groß angeschaut, sage ich, okay, der Fuß müsste jetzt täglich ja neu verbunden werden und sie bräuchte ein bisschen Spaziergang, ob ich das nicht machen will. Dann habe ich sie ganz groß angeschaut und habe gesagt, das kann ich nicht. Dann hat sie gesagt, doch, das kannst du. Du wirst sehen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und so begann die Geschichte von Yara und mir
Oh,
tatsächlich.
okay.
Ja, genau.
Also ihr wurdet zusammengefügt.
Verbandelt. Ja,
Ja,
genau.
genau. Aber dann hast du sie ja erstmal so gepflegt und sie war ja noch nicht deine. Wie ist sie dann deine geworden?
Ja, ja. Also wir waren ganz viel spazieren. Ich habe sie geputzt. Ich habe sie versucht, am Platz zu longieren. Und auch beim Longieren hat sie angefangen, sobald der Druck, also dieses "Ich schicke dich vorwärts" los, ging rückwärts zu gehen und zu stampfen. Und ich weiß nicht, aber in meiner kompletten Laufbahn habe ich immer irgendwelche Seelen an meiner Seite, die eben nicht der Norm entsprechen. Und sie war so die erste, die mich dann angefangen hat zu reizen. Also die hat so mein Inneres gereizt und ich wollte rausfinden, wie das funktioniert. Also warum das nicht geht, was sie hat. In meinem Umfeld hieß es immer draufhauen, vorwärts schicken. Und ich habe immer gesagt, nee, ich glaube, ich will das nicht. Dann habe ich immer ein bisschen was probiert, was ich so in den Bodenarbeitsstunden gesehen oder gelernt habe. Und es hat dann auf einmal tatsächlich zu Boden zum Teil funktioniert. Also wir waren jetzt keine Einheit. Es war auch noch ein langer Weg, bis wir das waren. Aber wir haben uns, also es hat sich verstanden und ich habe versucht, mich in sie reinzufühlen. Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment, wo ich als Jugendliche gedacht habe, ich glaube, ich kann dieses Pferd nicht mehr loslassen. Also sie ist jetzt so mein Seelenkleber. Und naja, ich war ja noch jugendlich und ich habe zwar mein Geld mit Zeitung austragen und so, mein Taschengeld aufgebessert, aber für ein Pferd hat es dann doch nicht gereicht. Und dann standen halt da noch meine Eltern im Weg. Und die musste ich dann tatsächlich mit Engelszungen überzeugen. Also sie war eben auch Verkaufspferd, sie wurde auch Probe geritten. Ja, die Proberitte waren recht unschön, wie ich fand. Und irgendwann habe ich dann mal meine Eltern zum Hof mitgeholt. Dann hat mein Vater gesagt, auf gar keinen Fall. Da kamen dann auch ein paar Mütter und haben gesagt, also das könnt ihr nicht machen, dass ihr so eine Stute so einem jungen Mädel gebt. Das ist total verantwortungslos. Und dann gab es so einige Gespräche zu Hause und der Druck am Reitstall wurde aber größer, weil dieses Pferd musste weg. Irgendwann im Herbst, glaube ich, 2006 tatsächlich, ließ ich dann vor allem meinen Vater erweichen. Ich glaube, meine Mama hat dann eine ganz große Rolle gespielt. So genau weiß ich das gar nicht. Und genau, mein Vater hat dann damals, um die Yara zu kaufen, seinen geliebten alten Bus verkauft, den er gehegt und gepflegt hat, damit er mir dieses Pferd kaufen kann. Genau, so war dann die Yara mein Pferd. Ja.
Ja, und eigentlich dann auch Familienmitglied direkt, ne, wenn so viel Einsatz gezeigt wird, auch von deinen Eltern, das ist ja wohl echt schön, ja.
Ja.
Und dann ging eure echte gemeinsame offizielle Reise zusammen los.
Oh ja, und die Reise war echt nicht einfach. Also, wie gesagt, die Stute, wenn man drauf saß, fing an, du hast den Schenkeldruck gegeben, die Zügel vorne locker gelassen und dann ging sie rückwärts. Wo ist der Vorwärtsgang? Naja, ich habe mir dann eben auch wieder Hilfe geholt. Irgendwann musste ich auch den Stall wechseln. Und da waren dann auch noch mal ganz interessante Aspekte. Es war natürlich auch wieder die Fraktion draufhauen und vorwärts und so. Da habe ich mich dann ein bisschen abgesondert und es hat dann ganze 2 Jahre gedauert tatsächlich mit wahnsinnig vielen Tränen und ja, ich war dann auch mitten in der Pubertät. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Zeit gehabt von der Pubertät her. Also es hat sich sehr gut getroffen. Und es waren 2 Jahre wirklich harte Arbeit. Also ich musste sehr, sehr hart an mir selber arbeiten, an dem, was ich will, an dem, was ich suche und an dem, was die Yara möchte, mir geben möchte und mir geben kann. Und dadurch oder da mussten wir einfach unseren Weg finden. Das lief dann irgendwann. Also irgendwann haben wir uns, habe ich das Gefühl gehabt, blind verstanden. Mein Papa ist dann tatsächlich 2010 an Krebs erkrankt und auch verstorben. Und die Yara war dann so ein bisschen also das Vermächtnis meines Vaters für mich.
Sehr schön.
Und Yara war immer an meiner Seite. Also wenn es mir schlecht ging, war sie die beste Freundin, die mich aufgefangen hat. Wenn ich sauer war, wenn irgendwas nicht so lief, war ich immer im Reitstall zu finden. Und es war dann auch tatsächlich oft so, wenn sie dann im Stall lag, dass ich mich dazugelegt habe und einfach die Zeit mit ihr genossen habe. Ich bin mit der Zeit auch dann tatsächlich mit Haltring geritten. Ich habe Wanderritte gemacht. Also ich habe einen ganz, ganz großen Wanderritt mit ihr gemacht, 2012. Ich finde, der hat uns dann nochmal richtig, richtig zusammengeschweißt, weil ich hatte mein ganzes Equipment auf der Yara. Also ich hatte einen Wanderreitkollegen mit einem Maultier dabei. Der hatte wahnsinnig viel Wanderreiterfahrung und der hat mir oft meine Ängste genommen. Also wenn ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht und so, jetzt probier es halt einfach. Und schau mal, hat er gesagt, was sie dir gibt und was sie dir geben mag. Und der hat mir mal irgendwann im Gelände einfach das Zaumzeug vom Pferd gerissen. Jeder andere Mensch hätte sich wahrscheinlich auf den Kopf gelangt. Ja, mein Pferd ist einfach mit mir gelaufen. Die ist mit mir im Schritt, im Trab und im Galopp mit Haltring gelaufen. Und irgendwann in der ganzen Laufbahn ist uns dann auch noch ein Esel begegnet. Und da ich ja sehr alternativ unterwegs bin, irgendwie so mit den Tieren, also alles so, was die anderen nicht so machen, hatte ich dann irgendwann tatsächlich auch einen Handesel dabei namens Filou, der auch heute noch an meiner Seite ist und natürlich mit mehreren Eseln zusammenlebt. Aber Yara hatte am Anfang fürchterlich Angst vor Eseln und ich wollte mich aber unbedingt um diesen Esel kümmern. Und die sind dann echt, ich glaube, ja, gute 10 Jahre miteinander eigentlich ins Gelände gegangen. Wir waren sowohl am Fast Food McDrive, wir waren auf meiner eigenen, also auf unserer Hochzeit waren sie dabei. Die haben mit mir auf Wanderreitstationen übernachtet und geschlafen. Und natürlich war das voll das Geschau, also wenn du da mit einem Pferd und einem Esel auftauchst. Und irgendwie, also wir waren unzertrennlich, dachte ich. Also wir waren eine Einheit ohne uns drei. Also ich war ohne die Yara und ohne den Philo nix und andersrum irgendwie auch. Also sie war immer da. Sie war immer mein Haftkleber zwischen allem und jedem, meine Beschützerin. Ja, wie jemand, der immer irgendwie über mich wacht und der auf mich aufpasst.
Sehr
Ja.
schön. Ja. Und wenn du da jetzt mal zurückblickst, was war so der schönste Glücksmoment, wo du sagst, boah, das ist so eine Situation, die kommt mir immer sofort ins Gedächtnis, wenn ich an Yara denke?
Das ist tatsächlich sehr schwer. Aber wenn ich jetzt so an sie zurückdenke, denke ich immer an mein Lachen. Also wenn ich an, ja, an die Ritte oder auch an die Ausflüge zu Fuß oder egal wie denke, muss ich immer, höre ich mich immer selber lachen und dieses Glücksgefühl kommt auf. Das ist mir so in den letzten Jahren auch aufgefallen. Also wenn ich von ihr träume, manchmal tut es richtig weh, aber oft habe ich einfach dieses warme Gefühl. Und vielleicht ist es der schönste Moment gewesen, an der Hochzeit mit ihr zu sein. Die Yara hat uns begleitet auf unserer freien Trauung. Da war natürlich auch die Norikerin meines Mannes dabei. Wir sind zusammen den Einzug geritten und unsere Esel und Mulis. Also das kleine Muli war noch dabei. Und ich glaube, das war der schönste Moment, den Yara und ich haben konnten, dass wir uns diesen Moment gemeinsam teilen konnten. Meine Seelenverwandte war mit an Bord und hat das alles mitverfolgen können und war bei mir.
Ja,
Ja.
sehr schön. Ja, was hat die Zeit für dich besonders gemacht?
Ich glaube, Yara war für mich immer der Sicherheitsknoten in meiner Seele. Also, und ich glaube, das war der besondere Teil. Also, wie ich mit der auf Wanderritt war, sind wir ja auf verschiedenen Strecken gewesen, auf verschiedenen Höfen, Menschen mit verschiedenen Charaktere. Wir haben in verschiedenen Bereichen geschlafen. Und ich glaube, das war so, ja, die Schlüsselzeit oder ja, dieses 2012, diese 16 Tage gemeinsam verbringen und ja.
Ihr wart dann jetzt diese ganzen 17 Jahre zusammen. Wann hast du dann gemerkt, dass es wirklich einen letzten Weg gibt? War der kurz oder war der lang?
Der letzte Weg war eigentlich sehr, sehr kurz. Also, wir haben einen Flitterwanderritt gemacht, 2023 im Mai, also ein paar Monate vor ihrem Tod. Und wir haben die Stuten eigentlich sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Aber in der ersten Nacht haben wir auf einem Zeltplatz geschlafen. Und da musste ich die Yara und die Maggie komplett, also unsere beiden Pferde, komplett einpacken mit Mütze und Decken. Es war in der Nähe von einem Bachlauf und die Nacht war sehr, sehr schlecht. Ja, ich bin der Meinung, ich habe an dem Tag eine falsche Entscheidung getroffen. Ich denke, ich hätte hier sagen müssen, okay, und hier ein Cut, die Nacht war schlecht, wir müssen umdrehen. Wir sind aber weitergegangen. Ich habe sehr, sehr viel geführt, eigentlich 80%. Und ja, wir sind an der Wanderreitstation angekommen, aber die Yara hat zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind, wie sie abgesattelt war und zur Ruhe kam, hat sie das Zittern angefangen. Dieses Zittern holt mich ab, wenn ich an den letzten Tag von ihr denke. Also weiß ich nicht, ob dieser letzte Weg bereits nicht schon im Mai 23 begonnen hat. Also das kann natürlich gut möglich sein. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung nicht eigentlich, weil ich denke, das war einfach die Überlastung und Die Yara wollte mich nie im Stich lassen. Die Yara hat mich immer heimgebracht. Die Yara hat immer geschaut. Sie ist einmal mit Hufeisen, hat sie es auf der Straße hin, also ist sie ausgerutscht, ist vorne auf ihre Gelenke gefallen und meine Mitreiterin hat gesagt, die hätte sich anders hinfallen lassen können, dann hätte sie sich nicht verletzt. Aber sie ist so hingefallen, dass ich wie eine Prinzessin, hat sie gesagt, absteigen konnte. Und so hat sie es eben auch auf diesem letzten Flitterwanderritt mit mir zusammen gemacht. Sie hat mich dahin gebracht, wo ich hin wollte, auch wenn sie kurz vorm Zusammenbruch stand.
Wow.
Also bin ich der Meinung, weil wenn sie so zittert und es ging ihr einfach nicht gut und der Kreislauf und so, wir sind am nächsten Tag, haben wir auch abgebrochen und sind zurückgefahren. Wir haben sie da runterkommen lassen. Das war auch gut. Also es ging ihr am nächsten Tag auch relativ gut. Aber diesen Schritt bereue ich, also dass es ihr da so ging, dass ich das nicht früher gemerkt habe, dass ich nicht abgebrochen habe und vielleicht war das der Teil vom letzten Weg oder der erste Teil vom letzten Weg.
Und aber dann ging es erstmal von Mai bis Weihnachten, war erstmal wieder alles in Ordnung.
Ja, da war überhaupt nichts. Also die Yara ist mit mir rausgegangen, die war ausreiten, die war spazieren, die hat meine ganzen Spaßparcours und jeden Scheiß, den ich mir überlegt habe, mitgemacht. Wir haben noch die Zähne gemacht und Blut abgenommen. Das mache ich eigentlich sehr häufig, routinemäßig, einfach um zu sehen, wie es ihnen geht. Und es war nirgends irgendwas auffällig. Genau, also da in dem Zeitraum war nichts, muss ich sagen.
Ja. Der letzte Moment. Und dann kam Weihnachten.
Ja, ich erinnere mich noch ganz genau an den Abend zuvor. Also wir hatten eine sehr, sehr dicke Erkältung und ich habe ihr am Weihnachtsvorabend, also am 23. Dezember abends, noch ein paar Karotten gegeben und habe sie reingestellt, habe ihr eine gute Nacht gewünscht. Und bei mir ist es immer so, oder bei uns ist es immer so, wir gehen, wenn wir das letzte Heu füttern, kriegt jeder noch ein Betthupferl, also ein letztes Bonbon, damit wir sehen, ob es allen gut geht. Und an dem Abend habe ich das Bonbon nicht gemacht, sondern glaube mein Mann. Und das ist auch so ein Vorwurf, den ich mir mache, weil ich nicht an dem Abend dann tatsächlich bei ihr war, drin war. Und Yara war ein Pferd, die hat immer relativ spät angezeigt. Also der konnte der Huf unten weghängen. Du hast es dann beim Putzen gemerkt oder so. Also sie war echt eine, die spät angezeigt hat. Jetzt ist die Frage für mich, hätte ich es erkannt, war zu dem Zeitpunkt schon was? Letzten Endes sagt man, die Yara hatte eine Overnight-Kolik. Also normalerweise ist es so, unsere Esel sind wie Wachhunde. Und wenn in der Herde was ist, dann fängt vor allem der Filou, also der seit Jahren an ihrer Seite ist, immer schreien an. Das ist auch heute noch so. Also wenn irgendwas nicht ganz koscher ist, dann schreit er. Und in der Nacht hat er nicht geschrien. Es war dann früh morgens. Ich bin aus dem Bett gekrabbelt, bin auch verspätet aufgestanden. Unser Mieter ganz oben hat gesagt, du Niki, der Cardison, also der dachte, mein kleines Maultier hat sich in den Hackschnitzeln oben gewälzt, da stimmt irgendwas nicht und so, schau mal bitte runter. Und dann bin ich runter und dann bin ich eigentlich nur im Schlafanzug, schnell die Jacke drüber und bin, bei uns geht man dann durch eine Garage und dann zum Stall und ich öffne die Schiebetür und sag noch, was ist denn hier los? Und der Cardison, mein kleines Muli, steht am Tor, guckt mich an wie, du musst schnell kommen, du musst schnell kommen. Und in dem Moment höre ich die Yara wiehern. Also sie ist auf mich zugetrabt, von oben runter, vom Hackschnitzelbereich, hat gewiehert. Das hat sie nie am Morgen. Und dann stand sie fürchterlich zitternd da und ihr ganzer Körper war voller Hackschnitzel. Meine Mutter kam direkt hinterher, die wohnt im Erdgeschoss. Und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Und ich habe dann ganz ruhig gesagt, bitte hol mir einen Halfter. Und sie ist dann gelaufen, hat einen Halfter geholt. Ich habe dann parallel meinen Mann angerufen und habe gesagt, du musst jetzt kommen. Ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Der kam dann auch im Schlafanzug total erkältet raus und hat dann unten im Heizungskeller direkt warme Wasser angeschlossen, damit wir diese Hackschnitzel und diesen Matsch runterkriegen. Und mit Decken, er ist dann immer gelaufen und hat die Decken in den Trockner geschmissen und so. Also wir haben noch den Tierarzt parallel angerufen und der erste war nicht erreichbar. Ich habe dann gesagt, wenn er jetzt dann nicht zurückruft, sofort Klinik anrufen, nicht mehr lang rumtun. In der Zwischenzeit hat einer geführt, geduscht, Decke gewechselt, nächste und so. Genau, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich, also ich habe gesehen, dass es ihr schlecht geht. Ich war aber der festen Überzeugung, die ist immer an meiner Seite. Das wird uns jetzt nicht das Genick brechen. Also das kann nicht sein. Also das kann nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dann kam der Tierarzt auch, ich glaube, der war an dem Tag 4 oder 5 Mal da. Und nach dem ersten Tierarztbesuch ging es ihr besser. Wir haben dann gesagt, wir gehen jetzt, wir bewegen sie und so. Und dann habe ich ich glaube, die ersten 5 oder 6 Kilometer habe ich gemacht, die nächsten hat dann der Peter gemacht. Wir haben ihr dann immer wieder Flüssigkeit eingegeben. Es kam dann auch mal ein Kotabsatz und Genau, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, also der muss nochmal kommen, irgendwas stimmt noch nicht. Der kam dann nochmal und dann gab es wieder einen Schlüsselmoment. Er hat gesagt zu mir, entweder, also es kann sein, dass sie das nicht überlebt, wenn du sie nicht in die Klinik fährst. Er hat gesagt, es kann aber auch anders laufen. Er kann mir keine Garantie geben. Und ich habe mein Pferd angeguckt, ich habe die Herde angeguckt und dann habe ich gesagt, ich möchte ihr noch eine Deadline geben. Ich möchte sie noch nicht in die Klinik fahren. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich weiß nicht, warum ich da nicht gleich gesagt habe, okay, ich packe sie ein. Normalerweise bin ich in der Richtung immer sehr straight und denke mir, okay, wir nehmen jetzt mal das Schlimmste, wir fahren sie jetzt rein und gut ist. Aber ich wollte diese Deadline. Bis heute keine Ahnung, warum das so ist, gewesen ist. Und dann bin wieder ich gelaufen und dann ging sie fluffiger und es sah wie auf Wolken aus. Und dann hat Mama gemeint, ja, sie nimmt jetzt den Hund mit, dann gehen wir eine Runde. Dann sind wir losgegangen, dann bin ich so ins Dorf und dann habe ich gesagt, ja, sie schaut jetzt ganz gut aus, niemand wallt ein bisschen mit, dass sie was anderes sieht. Und meine Mutter geht hinter mir und dann sagt sie irgendwann zu mir, also es war so ungefähr 14 Uhr, Niki, die Yara geht ganz komisch hinten. Ich sage, was meinst du mit komisch? Sie wackelt. Und ich sage, gut, wir drehen da vorne um, ich wende sie, wir gehen zurück. Und ich habe sie noch umgedreht, wir sind noch ein Stück durch den Wald. Dann gab es da so eine Wiese. Und auf einmal ist sie in sich zusammengesackt. Und dann lag sie auf dieser Wiese. Und ich bin tierisch nervös geworden. Ich habe dem Tierarzt meinen Standort geschickt, habe angerufen und habe gesagt, ihr müsst kommen, ihr müsst kommen, ihr müsst mir sofort helfen. Und die Tierarzthelferin hat noch was von der Tierrettung gesagt. Habe ich gesagt, ja, alles, alles, was geht. Dann hat sie gesagt, aber das wird sehr teuer und so. Ich sage, es ist mir alles scheißegal, bitte rettet mein Pferd. Ich sage, wenn ich dem Teufel meine Seele verkaufen muss, aber ich sage, bitte rettet mein Pferd. Und dann haben sie gesagt, sie kommen, sie kommen. Und meine Mama hat dann probiert, hier unseren Mieter zu erreichen, Peter zu erreichen. Die sind dann mit dem Auto gekommen. Ich habe dann noch ein paar Bauern geordert, die mir beim Aufstellen eventuell helfen können. Und als alles geordert war und ich schon fix und fertig war und wie eine hysterische Kuh um dieses Pferd rumgesprungen bin und gesagt habe, steh auf, tu mir das bitte nicht an, tu mir das bitte nicht an und so. Und guckt sie mir ganz tief in die Augen. Da schüttelt es mich heute noch. Und steht auf. Und dann kam unser Mieter und der Peter und der Tierarzt. Genau, und ein Bauer kam noch, der wollte wissen, wie es dem Pferd geht. Ich weiß noch, sie haben mir alle gut zugeredet und Weihnachtswunder und so. Und ich dachte mir, sie steht. Das ist eigentlich die Hauptsache, das Pferd steht. Dann gab es nochmal, ich meine, Schmerzmittel. Er hat, glaube ich, hinten nochmal reingefasst und genau, dann stand die erstmal. Dann haben wir nochmal Flüssigkeit, also sie hat Flüssigkeit bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, eine Dreiviertelstunde später auf jeden Fall waren die dann weg. Ich bin dann nochmal in mich gegangen und dann habe ich zum Peter plötzlich gesagt, hol den Hänger. Bitte hol den Hänger. Peter ist dann los und hat den Hänger geholt und ich habe die Yara in der Zwischenzeit noch bewegt. Meine Mama hat den Pass geholt, weil wir wollten dann alle zu dritt in die Klinik fahren. Yara war dann angemeldet und ich bin eigentlich so ein Typ Mensch, der sagt, ich möchte meine Tiere nicht kolik operieren, aber irgendwas in mir hat dann gesagt, probier es wenigstens, ich will sie nicht verlieren und du kannst sie doch jetzt nicht gehen lassen. Also ich hätte sie eigentlich hier einschläfern lassen sollen im Nachgang. Aber ich wollte diesen letzten Schritt noch gehen und der Peter hat mich auch überzeugt, also mein Mann, der Peter, weil er gesagt hat, wir probieren das und ja. Und meine Mama hat dann noch auf dem Weg gesagt, stell dir vor, wenn die jetzt im Anhänger äpfelt und das ist alles gut und wir können sie gleich wieder mitnehmen. Und ich weiß noch, ich saß auf dem Beifahrersitz und habe so in mich reingehört und habe dann immer nur gesagt zu ihr, schauen wir mal und so. Und wir waren dann, ich glaube, gegen 18 Uhr in der Pferdeklinik. Die ist ungefähr eine halbe Stunde entfernt von hier. Ich bin dann sofort hintergelaufen zu ihr in den Anhänger. Und habe die Tür aufgemacht und habe gesagt, das ist alles gut, wir sind da, wir stehen jetzt und so. Und bin auch gleich zu ihr rein und hab sie ausgeladen. Ich war einfach nur so tierisch froh, dass sie mir in dem Hänger nicht zusammengebrochen ist und dass da nichts war. Und dann habe ich das Pferd ausgeladen. Dann kam die Tierärztin und die Tierarzthelferin. Dann war ich erstmal ein bisschen beruhigt da. Dann haben wir gesagt, wir stellen sie in eine Box und wir gucken uns die Situation einfach an. Ach ja, genau, da war noch so ein dickes Auge. Sie hatte sich wohl in der Nacht noch ein dickes Auge angehauen. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, sie wird wahrscheinlich die Kohle gekriegt haben, weil sie sich da angehauen hat, weil es vielleicht juckt und sie sich da so reingesteigert hat. Das habe ich nämlich noch in der Klinik gesagt, als ich ausgestiegen bin, dass ich mir vorstellen kann, dass das so ist. Genau, wir sind dann in die Box und meine Mama stand rechts von ihr, der Peter stand links von ihr und ich stand vor ihr. Und habe ihr in die Augen geguckt und sie wurde dann eben gestochen, Blut abgenommen und der Ultraschall lief und sie hat den Puls gemessen. Und hat sie gesagt, sie hat einen wahnsinnig hohen Puls, der ist über 100. Wenn wir den nicht runterkriegen, kann die nicht auf den OP-Tisch gehen. Dann habe ich schon schwer geschluckt und dann hat sie gesagt, sie spritzt dir jetzt was, dass das runterfährt. Und nach einer Zeit hat sie dann wieder den Puls gemessen und der ging einfach nicht runter. Und dann hat sie gesagt, sie möchte gucken, ob sie Blut im Bauchraum hat. Dann hat sie die Spritze genommen und hat Blut aus dem Bauchraum gezogen. Ja, meine Mama und der Peter standen zu der Zeit draußen in der Stallgasse und es war, ich glaube, es war 7:30. Dann sagte sie, sie kann jetzt operieren, aber dann wird dieses Pferd auf dem OP-Tisch verbluten. Oder aber wir erlösen sie. Und meine Mama hat ganz große Augen geschmissen, das weiß ich noch. Und der Peter hat dann gesagt, wie kann man da gar nichts mehr machen? Das kann doch jetzt nicht sein. Er hat noch gesagt, bitte Jara, bitte nicht Jara, bitte nicht Jara. Und ich habe ihr dann eine Weile in die Augen geguckt und habe dann gesagt, dass wir sie erlösen. Ich möchte sie nicht alleine auf dem OP-Tisch sterben lassen. Das hat sie nicht verdient. Und ich habe ihr als junges Mädchen mal versprochen und ich habe immer gehofft, dass ich es einhalten kann, dass wir ihren letzten Weg gemeinsam gehen. Und das kam dann auch in meinen Kopf und ich habe dann auch gesagt, ich möchte die Yara nicht in der Box einschläfern lassen. Er möchte sie unterm Sternenhimmel gehen lassen. Die Yara hat Boxen nie gemocht und ich fand den Gedanken schöner, näher an den Sternen zu sein, als sie in so einer Box gehen zu lassen. Und ich habe mich noch, ich glaube, tausendmal bei ihr entschuldigt, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe und dass es mir sehr, sehr leid tut, dass ich sie jetzt gehen lassen muss und bin dann mit ihr raus auf den Platz gegangen. Genau. Ja. Und dann war es ungefähr, also es war dann 7:45. Ich bin dann noch ungefähr und dann bin ich mit ihr noch auf den Platz ein paar Runden gegangen. Und in dem Moment kam mir meine ganz alte Reitbeteiligung in den Kopf. Dann habe ich mir gedacht, ich schreibe der jetzt kurz, weil vielleicht will sie noch ein letztes Mal ein Videocalling mit der Yara machen. Aber leider hat die Nachricht sie dann zu spät erreicht. Sie hat sich dann genau danach bei mir gemeldet. Und ja, als es dann auf dem Platz soweit war, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie danach weg ist. Also das hat mich erst danach überkommen. Ich habe auch gar nicht geheult dort. Genau, die Tierärztin hat ihr dann die Spritze gegeben, die Yara ist dann gefallen. Und ich weiß noch, dass ich wahnsinnig lang mit dem Kopf auf ihrem Hals lag, bis das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und ja, ich glaube, ich lag da noch viel länger. Der Peter hat ihr dann noch das Gesicht gestreichelt und meine Mama war bei ihr. Genau, das war so der allerletzte Moment mit ihr. Genau.
Also, da hast du dein Versprechen eingelöst.
Ja, es war der einzige glückliche Moment, dass ich, oder was heißt glücklicher Moment, dass ich einfach da war, also dass ich mein Versprechen eben,
Ja.
ja, dass ich an ihrer Seite war und sie nicht alleine sterben
Ja,
musste.
das glaube ich. Gab es noch irgendwas Tröstliches so für dich in diesem Moment?
Also meine Reitbeteiligung hat dann angerufen. Ich habe dann ins Telefon geheult. Und sie hat dann auch geheult. Und irgendwie, sie sagte dann einen Satz zu mir, das Pferd hätte es nicht besser treffen können, als dich zu treffen. Und das ging durch Mark und Bein.
Ja.
Genau.
Ohne mein Pferd.
Die Yara musste ja abgeholt werden. Und ich hab mich entschieden, dass ich die Yara verbrennen lasse. Also ich hatte ja die Option, dass ich sie obduzieren lasse, damit man genau gucken kann, was da passiert ist, also warum die Sache so war, wie sie war. Wenn ich sie obduzieren hätte lassen, hätte ich sie nicht verbrennen lassen können. Und ich habe dann über Weihnachten drüber nachgedacht, ob ich das kann. Also realistisch gesehen habe ich mir gedacht, wenn sie was hat, was meiner Herde schadet, wäre es total klug, das zu machen, einfach um zu sehen, was da los war. Das hat so mein Rechtsengel gesagt, auf meiner Schulter, mein rechter Engel, genau, hat gesagt, ja, komm. Und die andere Seite hat gesagt, aber du willst sie doch nach Hause holen. Du willst sie doch nicht einfach irgendwo verbrennen lassen und dann ist sie weg. Wenn du jetzt die Chance hast, sie nach Hause zu holen, dann hol sie doch nach Hause. Ja, und dieser Teil in meinem Kopf hat dann gesiegt.
War lauter.
Ja. Also dieses Gefühl, dass ich sie loslassen muss und sie dann einfach komplett weg ist, habe ich nicht ertragen. Und dann habe ich sie abholen lassen. In meinem Ursprung fand ich es immer total strange, wenn die Leute gesagt haben, sie wollen sich dann nochmal von ihrem Tier verabschieden. Habe ich mir immer gedacht, na, sowas werde ich wahrscheinlich nie machen. Also keine Ahnung, aber ja. Und dann war ich am 25. oder 26. Dezember war ich mit dem Hund spazieren. Und dann rief mich das Krematorium an und die sagten dann, dass ich mich nochmal verabschieden kann, wenn ich das möchte. Und dann habe ich ganz schwer geschluckt und dann habe ich gleich das Heulen wieder angefangen. Habe sie dann gefragt, wie das ablaufen würde und so. Und ich fand es so schön, also sie nochmal berühren zu können, nochmal nah zu sein, einfach nochmal bei ihr zu sein. Und ja, ich habe dann dazu gestimmt. Und das war dann tatsächlich am 5. Januar 2024, das weiß ich noch. Ich habe dann ein paar gefragt, die der Yara nahe standen, ein paar Menschen. Und es kam dann eine ganz alte Freundin von meiner Mama, die Yara von Anfang an miterlebt hat. Die ist mitgekommen. Mein Mann ist mitgekommen. Meine Einsteller zu dem Zeitpunkt sind mitgekommen. Ja, genau. Meine Mama, Peter, ich. Und wir haben Blumen mitgenommen. Ich habe der Yara immer mal, oder nicht immer, aber oft im Sommer beim Ausreiten so eine Sonnenblume abgezwickt und in die Mähne gesteckt. Und deswegen war mir wichtig, dass sie einen Haarkranz aus Bast bekommt mit Sonnenblumen drauf. Also was Verbrennbares, aber einfach nochmal was, was uns verbindet. Und ich glaube, die anderen hatten weiße Rosen. Und als ich dann in dem Krematorium war, habe ich zu den anderen allen gesagt, dass der erste Weg mit der Yara mit mir alleine war im Ursprung. Und ich möchte auch, dass der erste, letzte Moment quasi alleine mit mir ist. Also ich möchte als erstes reingehen und ich möchte mich bei ihr alleine verabschieden. Und dann hole ich die anderen rein, wenn ich mich gesammelt habe und wenn ich das Gefühl habe, dass es passt, dann bekommen die anderen auch die Chance, sich von ihr zu verabschieden. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Bin dann mit meinem Haarkranz zu ihr rein. Dann, also habe ich sie da so liegen sehen. Das war eigentlich ein sehr warmer und schöner Moment. Aber es gibt noch was davor. Auf dem Weg zum Krematorium hat mir jemand, der Tierkommunikation macht, einen kleinen Text geschrieben, was die Yara noch alles zu mir, also mir zu sagen hat. Und genau, das war also ein ganz langer Text und der hat mir gut getan. Also dieser Text hat mir gesagt, dass ich nicht schuld bin an ihrem Tod und dass sie mir überhaupt nichts irgendwie schuldig macht und dass die Zeit mit uns zusammen so schön war. Und sie wird mir eine Freundin schicken und ich werde sie erkennen. Und als ich dann bei ihr drin stand, also ist mir dieser Text in den Kopf geschossen. Und mir sind die Tränen gelaufen und ich habe fürchterlich geschluchzt. Also ich habe richtig geheult. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt noch mal diese Kiste mit diesem Pferd verlassen kann. Weil ich wusste, wenn ich jetzt gehe und die anderen hole und sie nach verbrannt wird, ist es rum. Es war so schwer. Ich wusste aber, es gibt eine Deadline, also wann die verbrannt wird, dass es halt so eine gewisse Zeitspanne gibt. Und so die letzten 5 bis 10 Minuten habe ich dann die anderen reingeholt, damit sie sich auch nochmal von der Yara verabschieden können. Und was ich da ganz schön fand, Mamas Freundin hatte damals so die ersten Geschichten von der Yara und von mir auf Lager, wie schwer unser Anfang war und wie holprig das alles war
Okay,
und
schön.
was für ein Team wir geworden sind. Und es war so eine richtig schöne Verabschiedung, die hat mir so richtig gut getan und es war wie so ein Seelenstreichler. Also sie wird dann nie vergessen sein.
Nee. Und jetzt haben wir sie auch noch mal verewigt über den
Ja,
Podcast. Ja, sehr
stimmt.
schön.
Sie hat mir so viel in meinem Leben und in meiner Laufbahn geschenkt. Sie hat mir so oft so viel Mut gemacht. Sie hat mir eigentlich immer gezeigt, dass es immer irgendwie geht und dass sie irgendwie immer da ist und sie hat meinen Charakter geformt, finde ich, in dieser ganzen Laufbahn, weil sie ja doch seit der Jugend bei mir war. Und ich finde, das war das Würdigste oder das Würdevollste, was ich für sie hätte tun können. Auch wenn es in Anführungsstrichen für die anderen Menschen nur ein Tier ist, war das für mich mein ganzes Leben.
Ja, also ich glaube, alle Zuhörer, die ein Pferd besitzen, die können das einfach nachvollziehen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Und wenn man jetzt so noch mal guckt, was war für dich so die größte Herausforderung oder Sorge überhaupt, jetzt so, wenn man noch mal auf den letzten Moment guckt?
Ich hätte sie gerne in ihre Herde gehen lassen. Und das war, also das hat mich auch sehr lange sehr bewegt. Und meine größte Angst war, dass ich ihr den Schmerz nicht nehmen kann wegen mir. Also, dass ich sie einfach durch die Hölle schicke, weil ich nicht loslassen kann. Und das wollte ich nicht. Also, ich wollte ihr auf gar keinen Fall die Hölle auf Erden bescheren, nur weil ich nicht loslassen kann. Und das war eigentlich meine größte Angst, den ganzen Tag über, dass ich, ja, dass ich falsche Entscheidungen weiterhin treffe, nur um sie bei mir zu behalten.
Aber so wie du beschrieben hast, wie so der Ablauf war und dass du immer wieder in dich reingefühlt hast, glaube ich, hast du da einen sehr guten, ja, Faden gehabt oder
Ja.
also dieses Bauchgefühl, was man hat. Ich finde, das ist einfach der größte Kompass in diesem Moment einfach, ne?
Ja.
Und darauf hast du gehört. Das ist doch dann auch schon wieder mega.
Hm.
Also das gibt einem ja dann letztendlich die Sicherheit, dass du sagen kannst, so nein, wir gehen auf einen Platz mit Sternenhimmel.
Ja.
Ja, da bist du für sie gegangen. Noch im letzten Moment hast du zu ihr gestanden.
Ja. So wie sie es immer für mich gemacht hat.
Genau. Ja, wunderbar. Wie ging es dann in den Tagen danach weiter? Also jetzt dann ja, dann wurde sie verbrannt. Wie ging es dir danach?
Also ich habe tatsächlich 3 Monate richtig Schlafstörungen gehabt. Also in der ersten Nacht saßen wir alle drei zusammen und haben Tee getrunken. Ich hatte so einen wunderbaren Lavendeltee und dachte, ja, damit werde ich vielleicht einschlafen können. Lief aber nicht so gut. Also ich konnte, glaube ich, gar nicht schlafen. Mein Mann eigentlich auch nicht. Wir haben meine Mama auch ganz schlecht. Ich glaube, wir haben die halbe Nacht geweint. Davor, also bevor wir Tee trinken gegangen sind, bin ich noch mit der letzten Abschutzdecke, die ich von der Yara hatte, die habe ich mir um die Schultern gelegt und bin mit dieser Decke in die Herde gegangen, weil die Herde ja, sie konnte sich ja nicht verabschieden. Also ich habe ja das Pferd einfach rausgerissen und wir sind weggefahren und dann war sie weg. Und ich weiß noch, ich bin in den Stall reingegangen und die ganze Herde kam zu mir. Die stand so ein bisschen um mich rum und jeder hat mal an mir geschnüffelt und dann habe ich mich da auf so eine Heuraufe gesetzt und da habe ich dann wieder geheult und gezittert habe ich. Und ich habe ihnen gesagt, dass es mir unendlich leid tut, dass ich ihre Freundin in der Klinik erlöst habe und nicht mehr hier bei ihnen, wo sie sich hätte zu Hause gefühlt. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir da standen. Also wir waren eine ganze Weile dann in der Gruppe und jeder durfte mal an diese Decke. Und ich habe dann all ihre Sachen genommen an dem Abend und habe sie in den Keller geräumt. Ich wollte die Sachen erstmal nicht mehr sehen. Genau, danach sind wir hoch und haben dann hier die halbe Nacht Tee getrunken und geweint und Geschichten ausgetauscht über die Jahre. Die Monate danach hatte ich dann immer Albträume. Also, was heißt Albträume? Ich habe sie jede Nacht wiehern hören. Also wiehern hören, wie ich in der Früh dieses Tor öffne, sage, was ist hier los? Und dieses Wiehern kam. Also, das habe ich jede Nacht gehört und es hat mich jede Nacht aus dem Schlaf gerissen. Und ich habe also zwischen Vorwürfe und netten Erinnerungen habe ich dann so immer mit meinem Gewissen gekämpft und mit meinen Träumen. Ich bin dann natürlich Tag für Tag in meine Herde rein und habe gesehen, wie sie leiden. Also ich habe gesehen, dass ihnen, also der Norikerin hat ihr fester Anker gefehlt in der Herde. Wir hatten auch noch eben von den Einstellern das ältere Pferd hier. Und das war auch so seine Freundin, die hat auch gefehlt. Mit der Norikerin hat er jetzt nicht so viel am Hut gehabt. Und ihr Esel, also der Filou, hat extrem gelitten. Der hat dann auch Hautprobleme gekriegt. Ja, die ganze Herde war niedergeschmettert. Und ich musste dann so für mich entscheiden, was mache ich? In der Tierkommunikation hatte sie ja mal gesagt, dass ich eine Freundin bekomme und sie wird sie oder ich werde sie erkennen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt hat mein Mann das Reiten wegen mir angefangen. Und mit der Maggie ist er zusammengewachsen, hat Kurse gemacht und jetzt steht da eine Herde ohne Freundin. Und ich sitze hier drin und heule. Obwohl da draußen ja auch noch eine Gruppe da ist, die gesehen werden möchte, die was tun möchten, die auch leiden, vielleicht auch so wie ich. Und da muss ich jetzt was tun. Und dann habe ich mich an den PC gesetzt und habe angefangen, Anzeigen durchzuscrollen. Dann war da nicht so das Richtige dabei, also richtig, naja. Und habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt anders. Ich schalte jetzt in Facebook eine Anzeige, wo drin steht, dass ich eine Freundin, eine Partnerin suche. Gerne, also Stute, und es darf Maultier sein, es darf aber auch ein Pferd sein. Und dass ich eben ja eine Freizeitpartnerin fürs Wanderreiten, fürs Spazierengehen und so alles Mögliche suche. Also ich habe dann einen kleinen Text angefügt und habe da das Hochzeitsbild von Peter, von mir, von Maggie und Yara hinzugefügt. Und daraufhin habe ich dann ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, Pferde, die gar nicht inseriert waren, Pferde von Freunden, Pferde aus dem Ausland, aus Tierschutzorganisationen, Pferde nicht reitbar, und, und. Also ich hatte wahnsinnig viele Nachrichten und Kommentare drunter und so. Also mit meiner Mama war ich dann ganz viel unterwegs. Wir haben dann uns so die Pferde, die ich angucken wollte, haben wir uns dann zusammengelegt von Österreich bis nach München und keine Ahnung. Da waren richtig viele unterwegs. Also da kam dann noch eine Orga. Da habe ich gesagt, ja, wir fliegen aber nirgendwo hin, um uns ein Pferd anzuschauen. Und der Peter dann auch, nein, machen wir nicht. Na gut, dann sind Peter und ich nach Irland geflogen. Ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Ich habe richtig Angst gehabt. Und dann haben wir uns zwei Organisationen angeguckt, die wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten. Und da ist uns dann erstmal die Ellie aufgefallen, so eine kleine Scheckstute, ganz jung. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, also die war nett, die war super lieb und Peter hat sich super mit ihr verstanden. Und ich habe mir gedacht, mit der jungen Stute kann man nichts falsch machen. Die ist unverbraucht. Man wird der Organisation auch helfen. Und dann haben wir für die Stute zugesagt. Die steht auch hier jetzt, genau. Aber diese Stute ist jetzt mehr eine Peter-Stute geworden. Also eine große Liebe von Peter ist ja die Maggie, die Nurikerin. Und jetzt auch die Ellie. Genau. Und dann stand da noch was im Raum. Da war was, das hat mich seit Januar verfolgt. Da war nochmal eine Muli-Stute. Die Anzeige in eBay war aber nicht so ansprechend. Also dann habe ich mir gedacht, am anderen Ende von Deutschland. Und irgendwas in mir hat dann immer wieder, ist immer wieder auf diese Anzeige zurückgekommen.
Ich habe gerade Gänsehaut.
Ja, dann habe ich mit Peter geredet und dann sagt er, nee, also an der Ende von Deutschland und so, das machen wir nicht. Das hat er noch im Januar gesagt. Und dann hat mir auch in Facebook kam mir dann die Anzeige 3 oder 4 Mal, wurde die mir auch privat geschickt und so. Wir haben dann aber diese Fahrt trotzdem geplant, haben uns da in der Nähe ein Hotelzimmer genommen und sind mit Anhänger hochgefahren. Haben gesagt, wir können mit dem leeren Anhänger auch wieder zurückfahren, um Gottes Willen. Also fahren wir am 3. März, genau, 3. März 24 war es, sind wir hingefahren. Ich glaube, 7 Stunden Fahrt oder so. Haben dann den Anhänger da abgestellt und dann haben wir erstmal die Leute begrüßt. Also sie hat dann gesagt, wir müssen zu der Wiese laufen und hat mir mit der Hand gezeigt, wo die Wiese liegt. Und ich habe dann schon einen Blick drauf gehabt, wo die steht. Und in dem Moment, als ich da so hingeguckt habe, hat sie den Kopf hochgerissen und in meine Richtung geguckt. Da habe ich dann schon Gänsehaut gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, gehen wir mal hinter, schauen wir sie uns mal an. Ja, ein dunkles Muli, mein Gott, gell? Und dann sind wir auf die Wiese gegangen und die drei Tiere sind dann langsam auf uns zu und sie ist noch langsamer auf uns zu, hat dann ist 2, 3 Mal stehen geblieben und ist dann schnurstracks auf mich zugekommen. Das war echt, und es war ein ganz komischer Moment, weil das hat sich angefühlt wie dieser Moment am Weihnachtsabend, wo ich mit dieser warmen Apfelsdecke von der Yara in die Herde gegangen bin. So hat sich das plötzlich angefühlt, als ich auf dieser Wiese stand. Das war echt, es hat mich geschüttelt, ich habe Gänsehaut bekommen und dann stand dieses Maultier komplett vor mir und hat sich anfassen lassen. Ich durfte sie dann aufhalftern und ich habe schon gelächelt. Also wie die auf mich zukam, habe ich schon komisch gelächelt und Peter sagte ganz leise zu mir, ich glaube, wir fahren nicht mit leerem Hänger zurück.
Ja, schön.
Dann habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, habe ich gesagt, ich weiß nicht. Hat er dann noch gesagt.
Ja.
Und ja, wir haben dann, ich glaube, nach 15 oder 20 Minuten tatsächlich zugesagt und haben die Mila, also Mila Grito heißt sie, das bedeutet auf Deutsch kleines Wunder, die haben wir dann tatsächlich am nächsten Tag mit nach Hause genommen.
Ach, wie schön.
Und die tut mir unheimlich gut, die Stute. Also die ist eine Lebensversicherung für mich. Mit der habe ich jetzt tatsächlich in dieser ganzen Zeit schon so viel gemacht. Auf der fühlt sich's auch wieder. Also sie ist kein Ersatz für die Yara, um Gottes Willen. Ich glaube, man kann sagen, sie hat ein Stück meiner Seele geheilt, indem dass sie da ist und mit ihrem Tun. Sie sieht ja überhaupt nicht ähnlich. Also sie ist dunkelbraun und hat so ein, ich sage immer, cappuccinofarbenes Gesicht und halt lange Ohren.
Ist halt auch ein Moody,
Und
ne?
genau, die hat halt einfach eine wunderbare Persönlichkeit, die mich abgeholt hat. Und ich glaube, das ist eben diese Freundin, die mir die Yara geschickt hat. Genau.
Ja, dass genau diese Freundin dich auf den Weg gebracht hat. Das hat ja dann Yara schon ja, in dem Moment, wo sie dich verlassen musste, ne, weil es dann der Weg war, einfach von ihr, hat sie das schon dir mitgegeben. Und das finde ich so faszinierend, ne? Und dann, indem du ja dieser Botschaft gefolgt bist, die Freundin gesucht hast, hat sie wieder deine Seele geheilt, sozusagen, ne?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Es hört sich fast manchmal an wie so ein Märchen, ne?
Ja,
Ja,
tatsächlich.
schön. Mila ist jetzt da. Wo ist Yara? Wo lebt sie bei dir weiter?
In der ganzen Wohnung auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, gefühlt in jedem Zimmer ein Bild. Ihre Asche steht auch bei uns im Wohnzimmer. Ich habe eine Kette machen lassen von ihr. Und zu besonderen Anlässen oder zu besonderen Ausflügen geht diese Kette mit und begleitet uns auf unserem Weg. Und sie ist immer, also ich habe immer das Gefühl, sie ist in der Herde. Manchmal habe ich mehr das Gefühl, dass ich sie, so abgedroschen, dass es jetzt klingt, aber manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe sie, wie sie da in der Herde steht. Oder ich habe mich als Jugendliche, wie es meinem Papa immer so schlecht ging, habe ich mich immer mit meiner Nase unter ihre Mähne gedrückt, um mich an ihrem Geruch zu beruhigen. Also da ist sie auf jeden Fall immer da. Also wenn ich mich aufrege oder wenn ich traurig bin, habe ich das Gefühl, ich rieche sie. Also sie
Sehr
ist,
schön.
sie ist so mein beruhigender Faktor, würde ich sagen. Also ich würde sagen, sie ist immer und überall irgendwie dabei.
Ja. Und du bist ja auch im Tierschutz unterwegs, hast du gesagt, ne?
Genau, ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wir sind in einem namhaften Eselverein in Deutschland und im Moment sind wir Pflegestellenbetreuer. Wir waren aber auch schon mal Pflegestelle, aber ich bin leider zweifache Pflegestellenversagerin, weil ich zwei Tiere übernommen habe. deswegen Versagerin, also weil ich, ja, aber ich glaube, wir hatten jetzt schon in unserer Laufbahn 8 oder 9 Pflegetiere und
Wow.
da sind auch ein paar vermittelt worden, also sind nicht
Ja.
alle geblieben.
Ja.
Genau.
Ah ja.
Wir betreuen die Pflegestellen, an denen eben die Tiere ankommen, die von Veterinärfortnahmen kommen oder von Privatabgaben eben dahin kommen. Und da kommen natürlich auch viele, viele Geschichten an. Die Tiere bringen ein ganzes Paket an Geschichten mit. Zudem sind wir auch Pflegestelle und tatsächlich momentan Pflegestelle eines Katzenvereins hier bei uns im Landkreis. Und auch da haben wir immer wieder natürlich Tiere. Wir haben momentan eine Kätzin da, die wurde wahrscheinlich mit gebrochenem Bein ausgesetzt. Der ist dann in der Laufbahn einfach krumm zusammengewachsen. Oder Tiere, die einfach wahnsinnig viel erlebt haben und Panik vor Menschen haben. Die nehmen wir auf, wenn möglich und Kapazitäten da sind. So, also kastrieren, entwurmen, chippen und so. Und dann probieren wir die einfach wieder an gute Plätze zu vermitteln. Wir leisten auch Aufklärungsarbeit bezüglich der Haltung. Wir fahren auch mal hin, wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn jemand sagt, kannst du mal vorbeischauen, vielleicht hast du eine Idee oder so.
Ja, und wir verlinken ja deine Kontaktdaten noch in die Shownotes, ne? Wenn man das interessant findet, dann kann man sich ja ganz gerne bei dir melden.
Ja, sehr gern.
Ja, und was ist nun deine Botschaft an die Zuhörer, Zuhörerinnen, die ihr Pferd gerade auf dem letzten Weg begleiten?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass man sie nicht alleine lässt bis zum Schluss, weil sie haben ja auch was Gewisses für uns getan, dass man dann aber auch nicht am Ende vergisst, wer man ist, warum man mit dem Tier oder ja, dieses Leben gehabt hat, warum man das Ganze gemacht hat und dass man einem neuen Tier eventuell, wenn es möglich ist, eine Chance geben kann und eben neue Abenteuer erleben kann, einem neuen Tier ein Zuhause geben kann und ja, weitermacht und sein altes Leben oder seine alten Abenteuerfreunde nicht vergisst.
Danke dir.
Gerne.
Die Baumaktion. Ich frage ja jede Interviewpartnerin, ob sie einen Baum für ihr verstorbenes Pferd pflanzen möchte. Ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, ob ja, du einen Baum für Yara pflanzen möchtest.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, gibt es schon einen Yara-Baum oder wie hast du dich entschieden? Du hast die Asche zu Hause, hast du schon gesagt.
Genau. Ich möchte einen Baum im Herbst pflanzen. Also wahrscheinlich um den Tag herum, wenn dieser Podcast rauskommt, möchte ich gerne einen kleinen, vielleicht einen Apfelbaum pflanzen.
Oh, wie schön. Ja.
Ja.
Ja, dann freue ich mich natürlich auf ein Foto von dir.
Ja.
Ja, da wird sich Yara sicherlich auch freuen. Sie hat sicherlich Äpfel geliebt.
Ja, voll. Ich kann leider keinen Bananenbaum pflanzen. Das war mehr so ihr Ding, aber Apfel geht bestimmt auch.
Ja, sehr schön. Ja. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ich durfte ja eine Botschaft von Yara übermitteln für dich.
Ja.
Bei mir ist es ja immer so, ich bekomme immer Wörter über Bücher. Also ich schnappe mir immer ein Buch und dann oder frage immer, aus welchem Buch möchtest du die Botschaft übermitteln? Und dann bekomme ich immer einzelne Worte oder manchmal Texte oder ja, ich freue mich immer über einen ganzen Satz, aber meistens sind es immer einzelne Worte. Hier waren es viele einzelne Worte. Darum ist Grammatik manchmal nicht so angesagt, aber ich lasse das dann immer meistens so, weil wenn man sich die nachher öfter und öfter wieder anhört, dann steckt da viel mehr dahinter. Also nur so mal zur Erklärung. Das ist jetzt nicht so eine von mir erzählte Geschichte, ne? Okay, dann fange ich mal an. Bei der Überwindung von Trauer suchen Menschen besonders unzählige Schicksalswender und Licht. Gib ab. Nehme Verletzungen als Symbol für Neubeginn statt Existenzangst. So weckt es das und weist durch Rückschläge, Ängstlichkeit, Wut und Aggressivität. Neue Lebensabschnitte, welche fehlende Seele wohl wandeln wollen? Geschicklichkeit fehlt zu Schutzlosigkeit. Eine solche Täuschung fließt mit Weissagung zu Feuer der Mythologie, das den Weg kennt. Urvölker bringen dir bei die Wahrheit in deinem Leben der Tiere dieser Welt, damit Zeichen und Symbole aus Abstieg auf dem Weg genau das richtige Buch führt. In menschlichen Dingen auf der Erde die reine Herzensliebe uns aufmerksam macht für den rechten Blick. Folge deinem Herzschlag und verwirkliche deine Träume jetzt. Die Seelen der Toten große Wanderungen unternehmen. Vertraue zuerst uns, für dich Leichtigkeit überlässt. Sie kann die Erneuerung im Feuer der Erde aus dem Weg räumen und wieder gereinigt werden. Vertraue der Kraft in dir. Die eigenen Gefühle verweisen für das Leben Kraft. Folge dem Weg deiner Bestimmung. Muss man sich ein paar Mal öfter anhören.
Ja.
Konntest du da so ein bisschen was mit?
Ja, tatsächlich.
Ja, guck
Ja.
mal. Ja.
Ja.
Aber da kannst du was mit, das finde ich jetzt so schön.
Ja. Ein bisschen fällt mir da schon was ein. Ich habe ein paar Bilder im Kopf.
Wie schön.
Ja,
Ja.
vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich ja, dass du ja deine Geschichte erzählt hast von Yara. Sie kann sicherlich vielen Zuhörern Mut machen, auch für den letzten Moment, auch ein Vorbild sein, wie man halt einen würdevollen Abschied gibt. Erstmal dafür danke.
Gerne.
Und wenn du Yara jetzt noch mal was sagen könntest, was würdest du ihr sagen?
Ich bedanke mich für all die Jahre, die du an meiner Seite warst und die du mich beschützt hast und behütet hast und mich an jedes Eckchen getragen hast, an dem wir sein wollten.
Schön.
Ja. Ja.
Ja, ich glaube, ein schöneres Abschlusswort gibt es nicht. Ich danke dir herzlich wirklich für deine Geschichte und ja, wünsche ganz, ganz, ganz viele schöne Momente mit deiner Herde.
Dankeschön.
Und auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, danke ich von Herzen, dass du uns bis hierher zugehört hast. In den Shownotes findest du alle ergänzenden Informationen und Kontaktdaten zu dieser Folge. Wenn du gerade selbst spürst, dass der letzte Weg mit deinem Pferd näher rückt und irgendwas in dir sagt, da stimmt etwas mit meinem Pferd nicht, ich spüre es, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter, dann melde dich gern ganz unverbindlich bei mir. Du musst diesen Weg nicht allein gehen, gerade weil er so besonders und einmalig ist. Meine Kontaktdaten und mehr über meine persönliche Begleitung findest du ebenso in den Shownotes. Hat dir dieser Podcast gut getan? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und mit Menschen teilst, denen er vielleicht Mut, Trost oder Kraft schenken kann. Ja, und wer weiß, vielleicht möchtest auch du die Geschichte vom letzten Weg deines Pferdes erzählen? Schreib mir einfach. Bis zur nächsten Folge von Hufspuren im Licht, wenn Pferde ihren letzten Weg gehen. Alle 3 Wochen neu hier auf diesem Kanal. Und vergiss nie, die Verbindung zu deinem Pferd bleibt. Für immer.